Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr.
Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen zu Sitzfleisch.
Na, bei Sitzfleisch hast.
Achso, ja, dann herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Ja, klingt gleich besser. Ja. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem unlustigsten Podcast aller Podcasts mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Zu einer spontanen Sonderepisode, die nicht geplant war.
Wir haben uns entschieden, heute eine komplett unprofessionelle Folge aufzunehmen, weil wir uns letztes Mal ein bisschen zu lange aufgehalten haben mit dem Race Around Rwanda und nicht alle Punkte untergebracht haben.
Wir haben uns nicht zu lange aufgehalten, wir haben einfach
angemessen
ausführlich dem Event und der sportlichen Leistung angemessen das gewürdigt in 4 Episoden, aber unser Q&A haben wir nicht untergebracht, das wir eigentlich am Ende der 4. noch machen wollten und deswegen Sonderfolge.
Und um allen, die uns zuhören, einen kurzen Einblick zu geben, es ist jetzt knapp 22 Uhr, wir haben heute schon 2 Folgen aufgenommen, wollten eigentlich schon im Bett sein oder zumindest am Heimweg und jetzt haben wir ohne den Lukas, der uns sonst unterstützt, einfach gesagt, wir bleiben allein da und nehmen noch was auf.
Ja, und wie es der Terminkalender so will, bin ich schon wieder halb in Wien. Der Zug drängt noch nicht so, ich kann dazwischen noch schlafen gehen, aber ja, so wiederholt sich die Geschichte.
Race Around Rwanda Fazit ist abgeschlossen. Du hast die Ergebnisse, dein persönliches Resümee eigentlich besprochen. Und uns bleiben jetzt noch so ein paar Nachbetrachtungen über und ein paar Fragen. Stimmt das so oder wollen wir deine Leistung noch weiter würdigen?
Das war der Plan. Nein, die Leistung ist genug gewürdigt. Ich habe jetzt für 4 Episoden ein eigenes Cover gehabt im Feed auf Spotify. Das ist schon genug des Lobes.
Wie geht's da jetzt? Regenerationstechnisch spürst du deine Finger, wo du gesagt hast, die waren dann zwischendurch schon sehr, sehr mitgenommen von den Nerven her. Spürst du den noch muskulär, leistungsmäßig? Es sind jetzt, seitdem du im Ziel angekommen bist, bis zum jetzigen Moment, wo wir aufnehmen, genau 3 Wochen vergangen. Was machen die Finger? Was macht die Muskulatur? Was macht die Form, die Fitness? Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, also die Finger waren ja das, wo ich während dem Rennen schon gemerkt habe, die werden hin und wieder taub und das Gefühl lässt langsam nach. Und es war dann direkt die Tage nach dem Rennen gar nicht so schlimm und dann erst mit der Zeit kommen. Und es waren so klassisch kleiner Finger, Ringfinger auf beiden Händen taub für die 2 Wochen nach dem Rennen. Und es wird jetzt wirklich merklich sehr schnell viel besser. Also kein Vergleich mit nach dem Seven Serpents, wo ich wirklich monatelang taube Finger gehabt habe. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es geht deutlich schneller und deutlich besser. Aber das ist so von den krassen körperlichen Begleiterscheinungen das Einzige, was mir noch bleibt. Die Fußsohlen waren wirklich am Tag nach dem Rennen 2-mal gescheit duscht und ein bisschen barfuß herumgerannt, nicht im engen Radlschuh. Das war gleich vorbei und Hinternprobleme habe ich sowieso während dem ganzen Rennen nie gehabt. Nacken, Schultern, alles kein Problem gewesen.
Trainierst du jetzt wieder?
Noch nicht gescheit. Also so, ich war 3 Tage, nachdem ich gelandet bin in Wien, war ich krank. Das haben wir auch besprochen in einer Folge. Da habe ich 3 Kilo verloren. Die habe ich jetzt wieder drauf. Aber so richtig planmäßig gezielt trainiere ich noch nicht. Das haben wir eigentlich für ab morgen vorgenommen oder wahrscheinlich wird es erst das Wochenende werden. Aber ich fahre Radl, ich gehe Crossfit, ich bewege mich, ich tue was, aber richtig trainieren tue ich noch nicht.
Schön zu hören, dass das mit deinen Fingern nicht so schlimm ist und wieder recht schnell gut geworden ist. Wir haben aber letztes Mal schon kurz angerissen, dass wir über das noch etwas mehr reden wollen. Und da habe ich mir ein paar Sachen zusammengeschrieben, wie das bei mir die letzten Male war, weil ich habe 2012 zum Beispiel nach dem RAM habe ich da fast ein halbes Jahr damit gekämpft und auch jetzt nach dem Transconti hat das ein paar Monate gedauert. Und was ich da halt immer gemacht habe, ist einmal zuerst war es immer so, dass das ein paar Tage gedauert hat, bis es richtig schlimm geworden ist. Also es war oft so ein, zwei Wochen später wesentlich unangenehmer als bei Zieleinfahrt. Und dann muss man eher mal schauen, wie entwickelt sich das und wie ich halt gemerkt habe, okay, es ist ernsthaft. Dann habe ich versucht, mit dem Doktor zu reden, Überweisung kriegt zu einem Neurologen. Und da wird dann zum Beispiel mit einem Nervenleitgeschwindigkeitstest, wo man so elektrische Impulse durch die Hand geschickt kriegt, gemessen, wie schnell oder langsam das elektrische Signal durch die Nervenbahnen quasi geschickt wird oder wie stark das abgeschwächt wird. Da kann man dann zum Beispiel sehen, welche Nerven wie stark beeinträchtigt sind. Und was ich auch gemacht habe, zum Beispiel ist ein Ultraschall, wo man sich quasi vergewissern kann, ob zum Beispiel der Karpaltunnel der Verursacher des Problems ist oder ob Nerven irgendwo wirklich geschädigt sind. Das sieht man dann nicht optisch. Und das war zum Beispiel beide Male so, dass das beim Nervenleitgeschwindigkeitstest ganz ein schlechtes Ergebnis war, dass du wirklich das sehr, sehr stark beeinträchtigt war durch den Druck im Unterarm und in der Hand. Und was dann geholfen hat, waren einfach geduldig sein, aber natürlich viel tun. Das heißt, einerseits hochdosiertes Vitamin B als zusätzliche Nahrungsergänzung, auch wenn man es zum Beispiel in AG1 auch drinnen hat, ist es in so einem Fall einfach noch besser, etwas mehr zu nehmen, natürlich nach ärztlicher Absprache. Und ich war dann bei der Ergotherapeutin und habe da dann fleißig für meine Finger und Hände geübt.
Und ein bisschen was von dem Spielzeug hast du mir auch mitgegeben, direkt nach dem Rennen. Und da sind echt so kleine Tools dabei, wo man echt seine Finger gut beschäftigen kann und einfach so ein bisschen einen Impuls geben, dass die Nerven wissen, okay, da passiert was, da müssen wir hin. Und das hilft auch schon.
Ja, ein paar Dinge sind halt so kleine Metallringe, die so gitterartig aufgebaut sind, die man quasi so den Finger auf und ab entlang rollen kann, um einfach die Nerven zu stimulieren. Oder man kann ein Schmirgelpapier angreifen, man kann einfach Oberflächen angreifen, raue, glatte und sie wirklich damit auseinandersetzen, was spüre ich. Und dass einfach ja die Nerven wieder einen Auftrag haben, gefordert werden. Und das andere ist dann zum Beispiel Vibration. Das schaut dann, also das tut mir vielleicht nicht am Wohnzimmertisch herumliegen lassen, wenn man Besuch kriegt, das könnte zu Missverständnissen führen, aber es schaut halt aus wie so ein kleiner Vibrator, mit dem kann man sich auch die Handflächen zum Beispiel stimulieren und eine Faszienrolle zum Beispiel, eine kleine, da kann man den Unterarm etwas lockern und rollen, wenn dort Verklebungen sind, dann gibt es Dehnübungen, um ja die Nerven zu dehnen bzw. gleiten zu lassen in der Nervenhülle. Da gibt's im Ultracycling- und Bikepacking-Buch vom Stefan Barth zum Beispiel Übungen drinnen. Oder es gibt da YouTube-Videos, wo man Übungen dazu findet. Und dann kommen natürlich Kräftigungsübungen, dass die Muskulatur wieder durchblutet wird, dass die Fingermuskulatur aufgebaut wird. Sind so Bälle zum Kneten, so Knetmasse, Schwungmasse, da gibt's auch verschiedene Sachen.
Vielleicht sollte man dazu sagen, was ganz witzig ist, dass bei uns jeweils ein anderer Nerv abgeklemmt war, weil ich habe gesagt, bei mir ist es der kleine Finger und der Ringfinger und immer noch den Gravel-Rennen und das passiert einfach vom Unterlenker fahren. Wenn du am Unterlenker fährst und die Finger auf der Bremse hast, dann drückt es da den Handballen da im äußeren Bereich ab und dann druckst du genau die Nerven ab, die zum Ringfinger und zum kleinen Finger führen. Und bei dir ist es ja ein bisschen anders.
Ja, bei dir ist es der Nervus ulnaris und bei mir ist es eigentlich ja der Medianus, der was da quasi durch den Karpaltunnel geht, der Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger ansteuert. Ich meine, ich habe eigentlich in allen fünf Fingern oft was, aber bei mir ist es viel vom Lenker vorn am Oberlenker, am Bremsgriff, wo man quasi zwischen Daumen und Zeigefinger einen großen Druck drauf hat und dann ist eben zum Beispiel der Nervenast zum Daumen hin immer sehr stark beeinträchtigt und dann habe ich ganz wenig Kraft im Daumen und der Muskel wird da ganz klein und geht vorübergehend zurück und muss dann halt wieder ausgebildet werden und wieder wachsen und wieder trainiert werden. Aber
Werbung. Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne arbeitest, sondern es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc ladet das Workout einfach auf deine Head-Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt, weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt und da gibt's dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10, das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nur mal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt's 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet Join zu testen.
Werbung Ende.
Ich glaube, um das Thema abzuschließen, ich will jetzt da nicht gescheit daher sprechen, ich bin kein Neurologe, ich bin kein Doktor, aber ich habe schon einiges erlebt und meine Erfahrung war, es ist wichtig, was zu tun, Experten zu fragen, die das beurteilen können und dann wirklich fleißig üben und es wird alles wieder gut. Also,
aber eben auch geduldig sein, weil es kann, das ist auch meine Erfahrung vom letzten Mal, durchaus Monate dauern, bis das Gefühl wieder da ist.
Und man macht sich dann Sorgen, was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das Gefühl nicht mehr zurückkommt, wenn ich nicht schwere Sachen aufheben kann, weil der Daumen keine Kraft hat, aber es wird wieder besser, es kann wirklich dauern und man muss halt einfach seine Übungen machen. Jetzt haben wir einen kurzen Bildungsauftrag erfüllt. aber jetzt wieder zurück zu dir und zu deiner Fitness, wenn du jetzt noch nicht trainierst, wie ist es rückblickend so gelaufen mit dem Essen, mit der Ernährung, mit der Qualität des Essens, mit der Auswahl des Essens? Glaubst du, hat das Einfluss auf die Erholung? So ist zum Beispiel meine Erfahrung war nach dem Transcontinental.
Also ich habe ja wirklich vor und nach dem Rennen, also bis zu meiner Erkrankung, wirklich gut gegessen. Aber während dem Rennen auch gegessen und auch gut gegessen, aber nicht immer hochwertig und vor allem nicht mit den Nährstoffen, die man braucht bei so einem Rennen. Und ich merke schon, dass dieses Rennen deutlich mehr an die Substanz gegangen ist bei mir als vergleichbare Rennen, einfach weil die Ernährung nicht so hochwertig war, wie es für so eine körperliche Leistung notwendig gewesen wäre. Also man kann wirklich lang im Fettverbrennungsbereich unterwegs sein, man kann einen Hungerast lang hinausschieben und man kann sie drüber retten und irgendwie schafft man die 200 Kilometer zwischen zwei Checkpoints schon. Aber wenn man stündlich einen Schuh trinkt oder ein Gel isst oder und ein Elektrolytgetränk trinkt, dann verkraftet man das einfach besser, vor allem im Nachgang, als wenn man sie von Cola zum Fladenbrot zur Banane irgendwie drüber rettet.
Definitiv, und ich hoffe, dass du bald wieder gut zum Trainieren anfangen kannst, weil ja, das wird sich schon ein bisschen hinstrecken. Also das Level fällt ja natürlich ab nach so einer Leistung mit bescheidener oder spärlicher Ernährung und Muskelmasse, Muskelzellen, da gibt es dann überall Beeinträchtigungen und ich glaube, du hast es dann für dich auch geduldig sein, wenn du jetzt wieder trainieren anfängst, dass das akzeptierst, dass jetzt ein bisschen ein Level verloren gegangen wahrscheinlich ist.
Ja, das habe ich auch gemerkt, so beim Rumrollen mit Lukas Kienreich war ich unterwegs, mit anderen Freunden war ich unterwegs. Man merkt schon, dass die Fitness nicht da ist, wie sie Anfang Februar war.
Aber das wird wieder besser.
Das hoffe ich stark.
Wollen wir jetzt mit den Fragen durchstarten?
Sehr gerne, ich bin bereit.
Die erste Frage kommt von unseren Freunden vom Laufend Entdecken Podcast. Die lautet nämlich, wie es in Ruanda mit wilden Hunden zum Beispiel oder anderen Tieren aussieht. Wir haben eh schon ein bisschen drüber geredet, aber gerade das Thema mit den Hunden ist ja immer wieder mal interessant, wenn man mit dem Radl fährt.
Ich habe in Ruanda keinen einzigen wilden, streunenden Hund gesehen. Ich habe überhaupt keinen einzigen Hund gesehen und auch keine Katzen. Also ist natürlich auch, wahrscheinlich sind so Hunde als Haustiere eher ein Luxusphänomen, weil Hundefutter kostet viel, ein Hund frisst viel. Vielleicht hat das damit zu tun, vielleicht ist es einfach kulturell bedingt nicht so verbreitet. Ich habe jedenfalls keinen streunenden Hund gesehen und auch keinen Hund als Haustier, was sehr angenehm war. Die Tiere, die man am Straßenrand gesehen hat, die waren alle domestiziert. Das waren Ziegen, Kühe, die Kühe mit den großen Hörnern, aber die waren, da war immer ein Hirte dabei, der auf die geschaut hat, oder sie waren anbunden. Und die Affen, ja, die rennen frei herum, haben mich aber ignoriert. Da hatte ich am Anfang natürlich, wow, da sind Affen, aber dann, man merkt, okay, sie reagieren nicht auf die, dann war es relativ normal.
Wie zum Geier bist du auf Ruanda gekommen?
Ja, das war klassisch, ich weiß nicht, ob ich es nicht eh schon erzählt habe, bin so ein richtiges Opfer des Instagram-Algorithmus geworden. Ich bin ja dieses letztes Jahr Seven Serpents gefahren und habe dadurch, bin ich ein paar unsupported Teilnehmerinnen gefolgt und dem Rennen gefolgt und dann hat es mir das vorgeschlagen, Race Around Rwanda auf Instagram. Und habe gedacht, klingt interessant, folge mal. Und dann war die Registration offen und dann haben wir gedacht, das mache ich jetzt. Und habe mich einfach angemeldet.
Die nächste Frage von Anywhere Jonathan. Die letzten drei Buchstaben habe ich jetzt erfunden, weil das sind in meinem Screenshot vom Instagram-Fragebogen abgeschnitten. Sind in der Organisation auch Locals vertreten oder ist das RA eine reine europäische Veranstaltung, die dort durchgeführt wird?
Es sind die drei Organizer, sind also zwei Europäer und ein Amerikaner. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da wie Alien in Ruanda landen und einfach 90 Weiße dorthin bringen zum Radrennen fahren. Es hat schon einen starken Rückhalt und Verankerung. Das Tourismusministerium ist dabei. Die Fahrer sind alle Locals. Die Checkpoints werden alle von Locals gemanagt. Der Dr. Innocence ist ein Local. Es waren einige Locals am Start, einige Ostafrikaner am Start. Und wird da, glaube ich, gut angenommen von der Bevölkerung. Aber das Tourismusministerium ist da jedenfalls sehr stark dahinter, hat da die ganzen Kontakte zu den Polizeistationen und zum Militär hergestellt, dass das da alles reibungslos abläuft.
Ja, sehr interessant. Die Frage habe ich mir nämlich auch schon gestellt im Vorfeld. Und gut, dass wir das jetzt klären könnten oder da einen Einblick kriegen. Dann haben wir noch eine Frage von der Katharina, die wissen möchte, was der schönste und was der schwierigste Moment im Rennen war. Du hast natürlich jetzt schon 4 Episoden lang über schöne und schwierige Momente erzählt, aber vielleicht kann man rückblickend das mit ein bisschen Distanz nochmal anders betrachten.
Ja, also ich glaube, so vom ganzen Erlebnis her hat man einfach dieser Single-Track im Dschungel am meisten getaugt. Die Ruhe, dieser Regen im Dschungel, der da so unglaublich laut ist, weil die Blätter so groß sind und die Regentropfen so groß sind, und diese Einsamkeit, obwohl ich war nie weit weg von der Zivilisation, aber halt im Vergleich zum restlichen Rennen ist man da wirklich sehr einsam, und das im Finsteren und so, das war der coolste Moment. Und da also schwierig, der frustrierendste Moment jedenfalls war der letzte Botschen 90 Kilometer vom Ziel. Und auch so nett das alles war und hilfsbereit und die ganzen Kinder drumherum, da war ich echt kurz so richtig abgefuckt und genervt. Das hat mich echt anzipft. Wie ich dann wieder weitergerollt bin, ist wieder gegangen, aber das war so der eine Moment, wo ich Scheißdreck.
Die nächste Frage betrifft die gesundheitlichen Probleme von Ulrich Bartholmös, wie du die mitbekommen hast. Das haben wir, glaube ich, besprochen. Du hast dich mit ihm getroffen. Er hat uns eine Sprachaufnahme hinterlassen und dir quasi erzählt, wie es ihm gelaufen ist. Deswegen denke ich...
Ich kann nur ganz kurz beantworten, wie ich es in dem Moment mitgekriegt habe. Das ist ja alles im Nachhinein passiert. Nämlich gar nicht. Also ich bin am Montag mit dem Rad gefahren. Am Mittwoch hat er auf Instagram gepostet, dass er krank ist. Dann habe ich ihn am Samstag beim Briefing gesehen, da hat er richtig schlecht ausgeschaut. Und am Sonntag beim Start, da hat er gesagt, es geht ihm besser, aber er hat auch nicht gut ausgeschaut. Aber er ist gut Rad gefahren. Und
dann im Ziel habt ihr euch wieder getroffen bei der finnischen Party?
Genau, und da hat er deutlich besser ausgeschaut als am Start. Da ist ihm wieder halbwegs gut gegangen, ja. Die ganzen, was er erzählt hat, das habe ich alles erst im Nachhinein erfahren.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Jetzt kommen Fragen, die sind wirklich spannend. Wie viele Lieblingsfarben hast du? Welcher hat der Manfred wissen? Alle.
Alle. Ich habe gar keine so richtigen Lieblingsfarben. Aber manchmal finde ich einfach eine Farbe voll geil und dann kaufe ich mir irgendein Accessoire in der Farbe und dann komme ich drauf, dass es so gar nicht zum restlichen Ensemble passt. Und ja, dann hilft es halt nichts. Dann hat mein Flaschenhalter halt ein komisches Grün, das nicht so richtig zum rosa Bike passt. Und dann habe ich einen lila Radlhelm und dann denke ich mir, da passt ja das lila Lenkerband perfekt dazu. Aber habe halt nicht das ganze Ensemble im Auge. Und ja, Helm und Lenkerband passen vielleicht zusammen, aber der Rest nicht so richtig.
Das nächste Thema, wir haben über die Nahrungsaufnahme gesprochen. Wir haben von dir gehört, was es zu essen und trinken gibt, dass das einen Einfluss hat, vor allem langfristig auf die Regeneration. Aber es sind wirklich einige Fragen ganz konkret gekommen. Zum Beispiel, gibt es Zimtschnecken in Ruanda? Der nächste schreibt, gibt es in Ruanda Zimtschnecken? Dann ist die Frage gekommen, gibt es ein ruandisches Pendant zur Zimtschnecke? Und die Frage ist noch gekommen, wie viele Zimtschnecken hat Flo importiert, falls es dort keine gab? Und die nächste Frage, falls es keine Zimtschnecken in Ruanda gibt, ist dafür ein Markt vorhanden?
Ich habe keine Zimtschnecken gesehen. Ich war jetzt nicht aktiv danach gesucht und bis jetzt war eigentlich noch in jedem Land, in dem ich war, hat es zumindest eine German Bakery geben. Also ich nehme an, es wird in Ruanda auch so sein. Also kann man vorstellen, dass es Zimtschnecken gibt. Draußen, außerhalb von Kigali, eher nicht, nein. Also wie gesagt, ich habe keine gegessen, aber es gibt ein Pendant zu Zimtschnecken oder es gibt zumindest eine Süßspeise, die sehr weit verbreitet ist. Das sind so kleine frittierte Bällchen, die super süß sind und auch extrem nahrhaft und gut schmecken. Und von denen habe ich einige gegessen, die waren richtig geil.
Wir kommen jetzt wieder zu ernsthaften Fragen. Und das ist wirklich eine interessante Frage, zum Beispiel, ob du bei dem Staub mit einer gewachsten Kette gefahren bist oder dir vielleicht eine gewachste Kette gewünscht hättest.
Na, gar nicht. Ich bin klassisch. Ich bin deshalb nicht mit einer gewachsenen Kette gefahren, weil ich mal gedacht habe, keep it simple und keep it so, dass ich das auch irgendwie fixen kann, wenn was ist. Und ich bin einfach klassisch, habe eine kleine Tube Schmieröl mitgehabt und habe ein paar Mal nachgeschmiert. Es war kein Problem. Die Kette ist eigentlich immer gut gelaufen. Es war nur einmal nach einem ganz starken Regen habe ich nachgeschmiert, sonst war sie eigentlich immer okay, trotz des Staubes. Der hat nicht so gestört.
Dann haben wir noch eine organisatorische Frage, und zwar zu den Kosten. Dom möchte das wissen, was das insgesamt circa kostet. Ich habe nämlich auch von anderen Leuten so ein bisschen Rückmeldung bekommen, so, ja, voll spannend, Podcast, voll interessant, wann kann man sich für nächstes Jahr anmelden? Also ich glaube, da besteht vielleicht wirklich Interesse und natürlich ist interessant, wie viel man da einplanen muss.
Die Registration waren $270 US-Dollar. Je nach Wechselkurs kann das mal mehr oder weniger sein. Und eine Gear Donation. Also man sollte dann irgendwas mitbringen, was dort gebraucht wird. Das ist im Vorfeld eine Liste umgangen mit Dingen, die besonders gefragt sind und gebraucht werden. Ich habe 3 Gravel-Reifen mitgebracht, 7 Schläuche, Bremsbeläge für Scheibenbremsen, für Felgenbremsen und Multitools. Habe ich 5 oder 6 Multitools mitgebracht. Und eine große Standpumpe. Das war so My Gear Donation. Das sind auch nochmal, wenn man es aufrechnen würde, ein paar 100 €, aber das habe ich alles herumliegen gehabt daheim und keine Verwendung mehr dafür gehabt. Also das war jetzt nicht der große finanzielle Verlust. Flug, bin geflogen mit Türkisch, das kann jeder selber nachschauen. Wenn man rechtzeitig bucht, wird es so zwischen 600 und 1.000 € kosten. Und Ich habe es mir sehr einfach gemacht und dadurch auch ein bisschen teurer in Kigali. Ich habe ein Hotel durchgehend gebucht gehabt. Das heißt auch, für die 3 Tage des Rennens ist das Zimmer einfach leer gestanden. Und das habe ich über Booking gefunden. Und das hat auch, das kann sich auch jeder selber nachschauen, was ein Hotel für 18 Nächte in Kigali kostet. Da gibt es auch verschiedene Preisklassen zwischen 400 und 1000 Euro. Wenn man dann noch in Ruanda ein bisschen leben möchte, ein bisschen was anschauen möchte, vielleicht eine Safari machen möchte, also denke ich, dass man schon mit 2000 Euro rechnen muss.
Eine Frage, die ich sehr lustig finde, ich muss dazu sagen, die Fragen sind gestellt worden, als erst, glaube ich, die erste Episode veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt noch gestellt werden würde am Ende der ganzen Staffel, nämlich welche Reifen hast du benutzt, beziehungsweise welche Reifen kannst du generell empfehlen? Und ich möchte noch dazu sagen, wer will Empfehlungen vom Flo überhaupt haben?
Ich kann ja sagen, dass ich bis zu diesem Rennen in Ruanda tausende Kilometer komplett pannenfrei unterwegs war und mir gedacht habe, für das Rennen ich hatte vorher, ich kann es ja sagen, ich werde nicht gesponsert, ich kriege kein Geld dafür, ich hab vor dem Rennen hinten einen Specialized Pathfinder drauf und hat in der Mitte so eine glatte Lauffläche, das ich immer sehr geschätzt habe, und der ist super pannensicher. Und ich habe mir aber gedacht, ja, dieser Schlamm, dieser Lehmboden, ich hätte hinten gerne ein bisschen mehr Grip, und habe mir dann einen Reifen mit ein bisschen mehr Grip für hinten gekauft. Damit ist die ganze Misere losgegangen. Und vorne habe ich einen mit ordentlichen Stollen. Das ist schon so gefühlt ein halber Mountainbike-Reifen. Den habe ich aber schon seit dem Seven Serpents drauf. Und das genieße ich schon sehr, wenn es nass ist, Abfahrten, schlammig, dass ich vorne einen Grip habe. Und ja, jetzt werde ich mich anderweitig umschauen. Ich kriege ganz viele Fragen, auch wegen Reifenbreite und so. Und mit so einem Scheiß habe ich mich überhaupt noch nie auseinandergesetzt. Vielleicht hätte ich das tun sollen, dann wäre ich schon wahrscheinlich seit Jahren tubeless unterwegs und hätte das ganze Drama nicht gehabt. Aber so zwischen 38 und 42 oder 45 ist jetzt nicht so, aus meiner Sicht, nicht so wahnsinnig relevant. Das ist reine Geschmackssache, glaube ich.
Vielleicht kann man einfach generell sagen, du beziehst jetzt mich selber auch besonders mit ein, dass vielleicht bessere Leute gibt als uns zwar über Reifen zu philosophieren.
Ganz genau, vor allem, also Gravel-Reifen ist ja nochmal eine ganz andere Wissenschaft, ein ganz anderes Level als Straßenreifen, wo da schon herum diskutiert wird und philosophiert. Bei Gravel-Reifen gibt es zu viele Möglichkeiten, als dass ich mich da ernsthaft damit auseinandersetzen möchte. Ich werde jetzt jedenfalls auf Tubeless umsteigen und mir da 2 Reifen kaufen, 2 42er, einen für vorne, einen für hinten, und dann schauen, was passiert.
Du hast jetzt schon gesagt, seit den Seven Serpents hast du den Vorderreifen oben gehabt. Da fällt die nächste Frage nämlich perfekt dazu. Der Bernie hat gefragt, welches Rennen härter war, Seven Serpents oder Race Around Rwanda?
Technisch schwieriger. Die Gravel-Passagen waren sicher beim Seven Serpents. Alles in allem mit der ganzen Organisation drumherum, mit der Verpflegung unterwegs vor allem, war sicher das Race Around Rwanda härter. Aber Seven Serpents ist einfach aus Graz ein super Rennen. Man ist in 2 Stunden in Ljubljana. Man kann sie hinführen lassen. Man ist in 4 Stunden in Triest. Man kann sie abholen lassen. Es ist von der Organisation her aus Graz halt super einfach. Und das macht halt Ruanda ein bisschen komplizierter.
Vielleicht auch passend die Frage, wie sehr CrossFit für so ein Rennen hilft. Wenn man sich vielleicht im Gelände auch am Oberkörper ein bisschen fit fühlen sollte.
Ja, gar nicht. Das ist einfach so ein zweites Hobby von mir. Das mache ich nebenbei. Das betreibe ich sicher nicht so ernsthaft wie Radfahren. Es schaut sicher nicht, wenn man ein bisschen ein paar Muskeln hat oder nicht, aber helfen tut es nicht.
Also ich kann zum Beispiel sagen, ich mache sowas nicht und manchmal ist es zum Beispiel ganz gut, das könntest du, wenn man müde ist und wenn mit der Müdigkeit kämpft und der Schlafentzug und der Sekundenschlaf irgendwie gefährlich werden, stehen bleiben und ein bisschen turnen, ein paar Liegestütze zum Beispiel machen, das fällt für mich flach, weil wenn ich in der Nacht stehen bleibe, um mich wach zu halten, 5 Liegestütze mache, habe ich einen Muskelkater 3 Tage lang. Du kannst das gut machen.
Das könnte ich machen.
Also falls man den Gedanken mitnimmt, dann durchaus hilfreich. Und als krönenden Abschluss habe ich mir jetzt eine Frage aufgehalten, wo in Klammer dabei steht, der Flo wird's verstehen, nämlich Good morning, how are you?
Ja. Ja, und give me my money, hätte ich dann noch dazu gesagt. Ja, also wir haben es eh schon oft angesprochen, das war halt das, was da die Kinder ständig und überall zugerufen haben. Und es war immer sehr nett, bis auf ganz am Schluss 90 Kilometer vom Ziel, da war ich kurz genervt davon, aber sonst... Das gehört dazu, auf das muss man sich auch einstellen, wenn man in Ruanda fahren will. Man ist nie allein und man wird ständig gefragt, wie es einem geht.
Und ich glaube, das war jetzt ein guter Abschluss, weil es wären noch ein, zwei Fragen gewesen, so zum Thema, wie sicher hast du dich gefühlt und hat es unangenehme Begegnungen mit anderen Menschen gegeben? Ich glaube, du hast jetzt damit eh alles mehrfach schon beantwortet.
Ja, aber weil es immer wieder Thema ist, möchte ich es schon nochmal extra ansprechen. Also Ruanda ist tatsächlich eines der sichersten Länder der Welt, was so Verbrechen angeht, also Taschendiebstähle und oder dergleichen, das gibt's überhaupt nicht. Allgemein, ich habe mich immer sicher gefühlt, ich habe kein Radschloss mitgehabt, ich habe das Radl einfach angelehnt vorm Shop. Es hat sich sofort eine Traube ums Rad gebildet und alle haben geschaut, aber es hat keiner hingegriffen. Ich habe mich in der Nacht immer sicher gefühlt. Ich habe keine unangenehmen Begegnungen gehabt. Und vielleicht kann ich ganz kurz erzählen von einer Begegnung, die ich gehabt habe vor dem Start noch, die das für mich in dem Moment so ein bisschen die Perspektive zurechtgerückt hat. Ich habe was gegessen und dann war es eine Runde frankophiler Austauschstudenten, also lauter Menschen aus Ländern, in denen Französisch auch gesprochen wird, aus Afrika, die in Ruanda waren, um zu studieren, aus Mali und Gambia und noch ein paar anderen Ländern. Und einer hat dann gesagt, er hat die Chance gehabt, er hätte in Südafrika studieren können oder in Ruanda. Und für ihn war das überhaupt gar keine Frage. Es ist natürlich klar, Südafrika ist das gefährlichste Land der Welt und Ruanda das sicherste. Natürlich studiert er in Ruanda. Und für mich war das dann so, einfach hat das so zurechtgerückt, weil ich habe ständig Fragen gekriegt nach, ist Ruanda sicher, kann man dort fahren? Aber Leute machen bedenkenlos ständig in Südafrika Urlaub. Und das war so ein Eye-Opener für mich. Und ich habe also wirklich mich immer wohlgefühlt, immer sicher gefühlt und keine Probleme gehabt.
Du hast jetzt gerade auf deinem Telefon nachgeschaut, weil du auch noch eine Frage hast und die dir jetzt selber stellen möchtest.
Ja, die stelle ich mir selber. Und zwar habe ich die über Instagram bekommen und die klingt schon sehr konkret, als hätte da jemand schon sich das Race Around Ruanda 24 im Kalender angestrichen. Aber es sind schon echt sehr, sehr praktische und konkrete Fragen. Vom Flughafen zum Hotel bin ich mit einem Flughafen-Taxi gefahren. Das ist überhaupt kein Problem. Die warten auf dich und führen dich überall hin, wo du hin willst. Mein ganzes Gepäck ist während des Rennens im Hotel geblieben. Ich habe gesagt, ich habe es durchgehend gebucht gehabt. Aber es gibt die Möglichkeit, am Startort, im Start und Ziel seine Sachen zu verstauen. Und wenn jemand sagt, geil, das möchte ich auch machen, dann würde ich empfehlen, macht es einfach. Und ganz allgemein, weil die Frage auch gekriegt habe, ob jetzt, wie fit bin ich? Natürlich im Vergleich zu dir nicht so fit, aber Ich bin jetzt auch nicht komplett untrainiert da am Start gestanden. Wir haben in der Neujahrsfolge ein bisschen geredet über MyFitness, über meine Fitnessziele aus dem letzten Jahr. Und ich würde einfach empfehlen, wenn ihr es genau wissen wollt, schaut bei mir auf Strava nach. Es ist kein Geheimnis, bei mir ist jede einzelne Trainingseinheit und auch das Rennen, Gott sei Dank, getrackt. Man kann sich das alles anschauen. Ich fahre recht viel Rad. Ich versuche ein bisschen einen Trainingsplan nebenbei unterzukriegen, bin aber immer wieder am Wochenende einfach mit Freunden unterwegs und fahre jetzt nicht die super harten Intervalle. Aber ich bin letztes Jahr knapp 500 Stunden Rad gefahren. Das war bis Ruanda, dann ist nicht mehr viel dazugekommen. Also bin mit 500 Stunden Radfahren in den Beinen dort am Start gestanden. Das ist nicht nix, das ist aber jetzt auch nicht komplett aus der Welt und unschaffbar. Und es geht auch mit weniger, wenn man jetzt einfach nur ein Abenteuer erleben will. Man hat 7 Tage Zeit für die 990 Kilometer. Man kann es sehr gut einteilen und man sieht es auch an den Finisher-Zeiten, es haben es viele mehr Abenteuer Bikepacking-mäßig gemacht. Also schaffbar ist das wirklich für jeden.
Und ich habe jetzt noch eine allerletzte Abschlussfrage, die auch für jeden interessant ist, der das konkret angehen möchte. Ich habe von dir Fotos gesehen, wo du natürlich rosarote Flipflops anhast. Und ich frage mich, hast du die mitgehabt? Hast du die unterwegs gekauft oder ausborgt? Oder warum hat man mitten in einem Radlrennen Flipflops dabei?
Das war in allen Hotels, in denen ich war, Standardausstattung. Neben dem Bett sind Flipflops gestanden. Und nachdem ich dort eh schon geschlafen habe und mir gedacht habe, ich muss voll sehr das Radl fixen kann, wenn ich es gefixt habe, sowieso nochmal zurück ins Hotel. Warum sollte ich nochmal die stinkenden Radlschuhe anziehen, wenn ich das, was ich vorhabe, in den Flipflops auch noch gehe? Und dann kann ich meine Fußsohlen noch ein bisschen schonen, bevor ich wieder in den Radlschuh gehe.
Also die wurden wirklich vom Hotel quasi ausgeborgt?
Genau. Sind wahrscheinlich nur zum Duschen gedacht, vielleicht habe ich sie ein bisschen, aber war sehr praktisch. Ich hatte keine Flipflops dabei, ich habe aber einige Teilnehmerinnen gesehen, wo die Flipflops außen gebaumelt sind, die wirklich dabei gehabt haben.
Ich habe mich für dich immer mitgefreut, dass sogar in der richtigen Farbe für dich bereitgestanden sind.
Ja, ich denke, das war's mit unserer kleinen, aber feinen extra Bonusfolge. Und ja, wir haben vorher darüber geredet, wir sind beides eher Leute, die abgestreckt sind, wenn sie durch einen Podcast-Feed gehen und da steht 2 Stunden oder noch länger, dann hören wir es uns jetzt nicht mit der größten Freude an, deswegen haben wir gedacht, machen wir eine 1 Stunden und eine bisschen kürzere Bonusfolge. Und ja, wir hoffen, ihr habt's erfreut damit. Hört's wieder rein, wenn wir am Freitag eine reguläre Folge wieder haben, wo es nicht um mich geht und ich nicht darauf vorbereitet war. Wir haben es ja schon aufgenommen, ich kann schon sagen, ich war nicht vorbereitet.
Wir haben eine großartige Besucherin am Freitag. Der Flo ist spontan und blank wie eh und je. Deine großartige Leistung in Ruanda hast du mit 4,5 großartigen Episoden gewürdigt. Von mir auch nochmal danke, dass du dich so gut vorbereitet hast. Hoffentlich bald wieder mal.
Ja, schauen wir mal.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer. Es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.